Ja, was für eine schöne Zeit, oder? So als Kind Gottes vor seinem Gott zu sein, ihn anbeten zu dürfen. Vielen Dank euch als Lobpreisteam. Es war eine richtig intensive Zeit. Ich habe es geliebt, mit euch den Herrn anzubeten. Und das ist das Schöne so, wenn man Kind Gottes ist, man kommt irgendwo hin, wo man noch nie war und ist bei lauter Geschwistern. Vielen Dank. Das ist richtig schön. Danke für eure herzliche Aufnahme hier in eurer Mitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Für das auch damit entgegengebrachte Vertrauen, Johannes, dir und euch als Gemeinde. Ich soll euch ganz lieb vom Sebastian Stahl grüßen, durch den ist ja auch der Kontakt zusammen zustande gekommen und er lässt euch ganz herzliche Grüße. Genau. Ja, ich freue mich wirklich, da zu sein. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Ich dachte mir, einen nehme ich mit, der schon mal hier war. Und das ist der Hans Steher, genau. Der war damals mit Sebastian auch da. Genau, er ist im zweiten Schuljahr und wir verstehen uns, glaube ich, ganz gut und ich bin dankbar, dass er dabei ist. Ja, ich habe mir gedacht, ich sage vielleicht kurz ein paar Worte zu mir, jetzt nicht zu lang, nicht zu langweilig, aber dass ihr grob wisst, wer vor euch steht. Genau, also mein Name ist Mario, ich bin ein Kind der 70er Jahre, bin im osthessischen Fulda geboren, dort zur Schule gegangen, Abitur gemacht, habe mal Industriekaufmann und Bilanzbuchhalter gelernt von der Ausbildung her, habe 10 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet und durfte dann unseren lieben Jesus kennen und lieben lernen und er hat mich gerufen aus dem Beruf raus in, ja das Wort, es fällt mir immer kein besseres ein, in vollzeitlichen oder hauptamtlichen Dienst, ich mag es selbst nicht so, aber ich muss mal nach einem besseren Synonym noch suchen. Genau, dann habe ich von 2006 bis 2010 Theologie studiert in Marburg und bin in 2010 dann nach Berlin ausgesandt worden, im Südosten Berlins, habe dort in einem christlichen Missionswerk, einer Gemeinde, war ich einer der Pastoren, habe da 5,5 Jahre gedient bis Ende 2015. Genau, und seit Januar 2016 sind wir im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Und wer sind wir? Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich bin zum Glück nicht alleine unterwegs, sondern habe Familie. Meine liebe Frau Julie, mit der ich knapp 13 Jahre verheiratet bin, haben 2 ganz süße Töchter, Lena und Hanna sind 5 und fast 3 Jahre alt. Genau, das ist, ja, bei allem Dienen muss ich sagen, das ist das Schönste eigentlich, so die Familie zu haben und da drin zu leben, mit ihnen zu sehen. Ja, einfach wie Familienbeziehungen, echt, ja, es ist Arbeit, aber es wirft so viel Freude ab, ja, so viele Glücksmomente. Und genau, ich liebe es echt, verheiratet zu sein und Familienvater zu sein. Das ist, ja, Amen, genau, Amen. Ja, und dann vielleicht noch kurz, was mache ich im Glaubenszentrum? Das ändert sich auch manchmal so. Ich bin hauptsächlich in der Bibelschule tätig, als Assistent der Bibelschulleitung, bin Hauslehrer dort, darf viele ethische Fächer unterrichten, genau, auch ein paar Jüngerschaftsthemen, darf Homiletik, also Predigtlehre, unterrichten. Also der Hans-Georg, der kann jetzt darauf achten, das, was ich den Schülern sage im Unterricht, predige ich denn selbst so oder nicht. So, genau, das sind so ein bisschen meine Schwerpunkte. Und ich bin in der Ehe- und Familienarbeit einfach mit meiner Frau drin, haben dort einen Schülerhauskreis, der aus Ehepaaren und Familien besteht, dürfen jedes Jahr ein Ehevorbereitungsseminar machen. So, das mal im ganz Groben, aber damit ihr mal ungefähr wisst, was ich so normal mache. Und wer genau das wissen will, ich hau nicht gleich ab nach dem Gottesdienst, dann könnt ihr mich, wenn ihr möchtet, auch gern noch fragen. Ja, dann starte ich mal mit dem, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und ich starte am 19. Juni 1978, das ist mein Geburtsjahr, ich war schon 2 Monate und 7 Tage alt. Da wird 100 Kilometer südlich von Fulda im beschaulichen Würzburg ein kleiner Junge geboren namens Dirk. Er wird in eine Sportlerfamilie hineingeboren. Sein Vater spielt in der 2. Handball-Bundesliga. Seine Mutter ist Basketball-Nationalspielerin und seine Schwester ebenfalls. Dirk probiert sich zunächst im Turnen aus. Später im Handball, dann im Tennis und mit 13 Jahren findet er schließlich auch zu dem Sport seiner Mutter und Schwester, dem Basketball. Als er 17 ist, trifft ihn sein späterer Mentor Holger Geschwindner und der sagt zu ihm, Dirk, setz alles auf Basketball. Er kommt dann zur Bundeswehr und als Wehrpflichtiger spielt er in der Sportfördergruppe in Mainz. Und nur ein Jahr später spielt er in seiner Geburtsstadt Würzburg in der zweiten Basketball-Bundesliga. Und nicht nur das, sondern er führt in seinem ersten Profijahr seine Heimatstadt sofort zum Aufstieg in die erste Bundesliga und wird als MVP, als wertvollster Spieler der Saison gekürt. Die Scouts der NBA, der stärksten Basketballliga der Welt, werden im März 1998, also als er 19 Jahre alt ist, in San Antonio, Texas, auf ihn aufmerksam. Dort ist das alljährliche Nike Hoop Summit und da spielt eine Junioren-Weltauswahl gegen die größten US-Talente. Und unser Dirk führt mit einer überragenden Leistung diese Weltauswahl zu einem Sieg gegen die US-Boys. Ab da ist er auf dem Notizzettel fast jeder NBA-Mannschaft. Und im gleichen Jahr ist es soweit. Die Milwaukee Bucks treffen ihn als 9. Spieler für die anstehende Basketballsaison, doch er spielt niemals für sie. Nämlich in einem Tauschgeschäft wird er sofort zu den Dallas Mavericks transferiert. Da steht er nun, dieser junge Mann aus dem beschaulichen Würzburg. Die historische Stadt am Main mit ihren 130.000 Einwohnern lässt er hinter sich und findet sich in der neuntgrößten Stadt der Vereinigten Staaten mit 1,3 Millionen Einwohnern wieder. Nicht einmal 3 Jahre nach der Entscheidung, alles auf Basketball zu setzen, steht er den größten Legenden dieses Sports auf dem Spielfeld gegenüber. Wird sein Traum, sich gegen die größten Stars der Welt durchzusetzen, in Erfüllung gehen? Im Verlauf der Predigt werde ich auf diesen jungen Mann wieder zu sprechen kommen. Und wir schauen uns an, was aus ihm geworden ist. Aber jetzt möchte ich euch erstmal den Predigt, der Titel vorstellen. Und ich habe die Predigt genannt, Die Gunst der Stunde. Mit dem Untertitel, Gehorsam und Treue ebnen der Gunst den Weg. Was ich heute vorhabe mit euch, so in der nächsten halben Stunde, ich möchte mir eine Biografie aus der Bibel anschauen, die mir selbst eine wertvolle Lektion in meinem Leben war und ist, was Gehorsam und Treue betrifft, nämlich die Biografie Josefs, des Sohnes Jakobs oder später auch Israels. Dabei wollen wir immer wieder den Blick auch auf unser Leben richten und hören, was uns dieses Leben aus dem Wort Gottes, wie es uns denn helfen will, unserem Vorbild Jesus nachzufolgen und den Weg zu gehen, der er für uns vorgesehen hat. Und ich hoffe, dass die Biografie des eben erwähnten Sportlers uns vielleicht auch noch ein paar Hinweise geben kann, wie wir nach göttlichen Prinzipien Gunst bei Gott und den Menschen finden. Aber was ist denn nun überhaupt Gunst? Ja, wenn man heutzutage sowas wissen will, was macht man? Man schlägt natürlich bei Wikipedia nach. Ne? Wo denn sonst? Woher soll denn das Wissen auch herkommen? Ja? Also ich lese euch mal ganz kurz vor, was bei Wikipedia steht zu Gunst. Es ist wohlwollende, freundlich entgegenkommende Haltung, Geneigtheit oder bestimmte Auszeichnung, die jemand als Zeichen oder Ausdruck der Gunst gewährt wird. Ja, dazu sagt man doch nicht nein, oder? Also, das ist ja was, was man dann doch vielleicht auch gerne mal hätte. Und für mich ist immer spannend, neben dem, was die Welt sagt, wie uns die Welt Dinge erklären möchte, ich sage ja nicht, dass es unwichtig oder falsch ist, aber ich will immer schauen, was steht denn hier geschrieben? Ja, wie sagt denn das Wort Gottes, was sagt das uns über diese Begrifflichkeiten? Und das Wort Gottes sagt sehr wohl was über die Gunst und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne Sprüche Kapitel 3 aufschlagen und ich werde dort mal lesen, die Verse 3 bis 8. Ich habe in dem Fall die Übersetzung nach der Zürcher Bibel gewählt. Güte und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie dir um den Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens und finde so Gunst und Anerkennung in den Augen Gottes und bei den Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn und meide das Böse. Das wird heilsam sein für deinen Leib und eine Erfrischung für deine Glieder. So bei der Bibeltext, ich möchte nur sagen, dort wo Güte und Treue steht, also gleich am Anfang, da stehen auch manchmal die Synonyme Gnade oder Wahrheit. Ja, einfach, dass wir die Begrifflichkeiten vielleicht noch ein bisschen tiefer verstehen, deswegen nenne ich das nochmal. Also es heißt hier, Güte und Treue oder Gnade und Wahrheit, die sollen uns nicht verlassen. Und wir sollen sie uns um den Hals binden. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so im Jüdischen, die Juden hatten ganz oft so Erinnerungen an ihrem Körper. Sie haben sich Gebetsriemen um den Körper gewickelt und andere Sachen, um erinnert zu werden an das, was Gott gesagt hat. Ja, und hier dieses Bild so, binde dir das um den Hals oder schreib es auf die Tafeln deines Herzens, also in unser Innerstes hinein. Wir sollen es wirklich nicht vergessen. Ich möchte jetzt einfach schauen, das ist ja eine Verheißung Gottes, oder? Und ich möchte mit euch gemeinsam schauen, ob wir an dem Leben Josefs erkennen können, dass diese Verheißungen Gottes auch in Erfüllung gehen, wenn wir als Menschen unseren Part tun. Ich werde ab 1. Mose 37 immer wieder Elemente aus der Biografie Josefs erzählen und eventuell auch mal einzelne Verse daraus vorlesen oder sie zumindest explizit nennen. Aber ich denke, dass die Geschichte im Großen und Ganzen vielleicht doch bekannt ist und so werde ich immer nur mich auf einzelne Ausschnitte daraus beziehen. Josefs Vater Jakob hat viele Kinder. Aber Josef ist nicht irgendein Kind, sondern die Bibel sagt, es ist der Sohn, den er besonders liebte. Ich weiß nicht, aus welcher Familienkonstellation du kommst so, aber als Kind, Lieblingskind zu sein, ist ja nicht so schlecht. Wenn du dann aber den Geschwisterpart hast des Lieblingskindes, dann kann das auch herausfordernd sein, oder? Vielleicht hat das der ein oder die andere erlebt. Und bei Josef war das so, er war das Lieblingskind des Vaters Jakobs und der Vater hat es auch zum Beispiel damit zum Ausdruck verliehen, indem er ihm so einen besonderen Leibrock, so ein schönes Gewand, ja, geschenkt hat. So, er war wirklich ganz besonders und wurde besonders behandelt. Und in seiner Familie hat das nicht zur Freude unter den Geschwistern geführt, sondern gerade die Brüder haben wirklich einen Hass gehabt auf diesen jungen Josef, der doch scheinbar täglich bevorzugt wurde vom Vater. Ja? So sie, die durften die harte Arbeit machen und die Geschenke, die hat der junge Josef bekommen. Ja? Dann kommt der Tag, wo Josef zwei Träume hat. Und ich weiß nicht, ob Josef selbst schon so wahrgenommen hat, wie die Geschwister ihn so sehen, wie die Brüder so auf ihn zu sprechen sind, aber dieser junge Mann stellt sich mindestens vor die Brüder, um diese Träume zu erzählen. Und im ersten Traum ist es so, dass sie auf dem Feld sind, bei dem Gabenbinden und es beugen sich alle Gaben vor der Gabe Josefs nieder, die schön aufrecht stehen bleibt. Es gibt einen zweiten Traum und nicht, dass der erste schon genügen würde, Josef schiebt den gleich mal kühn hinterher. Und zwar im zweiten Traum verbeugen sich Sonne und Mond und 11 Sterne vor ihm. Ja, jetzt wird Harmonie in die Familie kommen, oder? Die Reaktion der Brüder ist folgende. Sag mal, willst du König und Herrscher über uns sein? Oder warum sagst du uns das? Und was passiert? Der Hass in dem Herzen der Brüder, der wird immer größer. Und selbst es steht da, dass selbst Jakob, der Vater, ihn dafür tadelt. Aber ein wichtiges Detail steht noch dabei. Und zwar, dass Jakob sich diese Worte merkte. Also er hat ihn zwar getadelt, vielleicht hat auch dem Vater die Art und Weise nicht gepasst. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, weil das Wort Gottes sagt nichts dazu. Ja. Aber es steht da, er merkte sich die Worte seines Sohnes. Die Eifersucht der Brüder steigt und steigt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so als Geschwister, man kann sich auch so richtig in was reinsteigern, oder? Also man kann sich selbst immer noch mehr so aufheizen in einer gemeinsamen Wut, in einer gemeinsamen Ungerechtigkeit, die man empfindet. Und so stelle ich mir das so vor bei den Söhnen Jakobs, bei Josefs Brüdern. Und dann hegen sie den Plan, ihn zu töten. Lass ihn uns doch töten und dann sagen wir unserem Vater, er ist vom wilden Tier zum Fraß gefallen, als Opfer gefallen, so. Kleinen Vorausblick, wer die Geschichte kennt. Hätten sie diesen Plan umgesetzt, sie hätten sich an dieser Stelle ihr eigenes Todesurteil gesprochen. Dazu später noch mehr. Aber es gibt einen Bruder, der macht sich stark und der hat so eine Leitvariante von dem, wir werden ihn los. Und der sagt, lass ihn uns doch verkaufen. Wenn irgendwelche Händler vorbeiziehen, wir verkaufen ihn und dann sind wir ihn auch los, dann ist es endlich vorbei mit diesem Lieblingssohn. Und so werfen sie ihn in einen Brunnen und wenig später wird er verkauft. Sie gehen nach Hause, sie schlachten ein Tier, schmieren das Blut an den Leibrock, sagen dem Vater Jakob, dein Sohn ist gestorben und es stürzt sie in eine tiefe Trauer. Aber was ist es eigentlich für eine Wende im Leben eines 17-jährigen jungen Mannes? Also die Bibel sagt, als Josef träumte, er war 17. Was für eine Wende von Papas Liebling, der bevorzugt wird, hin zum verkauften Sklaven, der in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, ganz auf sich alleine gestellt, leben, ja eher vielleicht sogar überleben muss. Kann das denn der Wille Gottes für sein Leben sein? Haben denn nicht diese zwei wunderbaren Träume gerade etwas ganz anderes verhießen? Was ist eigentlich dein Traum, für den du lebst? Was ist deine göttliche Bestimmung, die er dir persönlich gezeigt hat? Kennst du sie bereits? Oder fragst du Gott zumindest danach? Und wenn du sie kennst, wo stehst du gerade darin? Ich wiederhole diese Fragen nochmal, weil ich die für wichtig finde. Was ist dein Traum, für den du eigentlich lebst? Was ist deine persönliche göttliche Bestimmung, die er dir gezeigt hat? Kennst du sie bereits? Oder fragst du zumindest Gott danach? Und wenn du sie kennst, wo stehst du gerade darin? An welchem Punkt befindest du dich? Vielleicht gibt es ja auch bei dir Schwierigkeiten im Leben, wie bei Josef damals zu dem Zeitpunkt, die menschlich schier unüberwindbar sind. Und vielleicht stehst du heute Morgen an einem Punkt, wo dich eigentlich nur diese Frage Gott gegenüber bewegt, Gott, warum das alles? Warum nur? Ich verstehe das nicht. Ich würde gerne gemeinsam mit euch drei Verse aus dem Jakobusbrief im ersten Kapitel lesen, wo wir vielleicht dahin kommen, was ich hier so als Zwischenfolie habe und als Untertitel Josef, der Träumer Gottes, ein Weg gepflastert mit Anfechtungen, der zur Verheißung Gottes führt. Und wir lesen Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Aus der Schlachterübersetzung ist es jetzt für alle Verse, die ich habe. Genau. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Herausfordernde Verse, wo einem manchmal das Halleluja im Hals stecken bleibt. Oder geht's nur mir so? Aber vielleicht bieten uns diese Verse eine Antwort für Josefs Situation, in der er von jetzt auf gleich hineingekommen ist, aber vielleicht auch für deine oder für meine persönlichen Herausforderungen. In 1. Mose 39 lesen wir dann, wie es mit Josef weitergeht, nachdem er verkauft wurde. Und zwar, er landet bei dem Kämmerer des Pharaos, bei dem Obersten der Leibwache namens Potiphar. Ob dieser Ort und das Sklavendasein wohl der Platz war, an dem sich Josef wenige Tage oder Wochen zuvor gesehen hat? Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Doch was lesen wir an dieser Stelle? Der Herr war mit Josef und Josef war ein Mann, dem alles gelang. Deswegen durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und ich möchte mal aus 1. Mose 39 die Verse 4 und 5 gerade mit euch noch lesen. Da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Ich finde es so ermutigend. Hey, wenn wir in dem leben, was Gott für uns hat, dann wird Gott automatisch unser Umfeld dadurch segnen. Da geht es nicht darum, ob unser Umfeld Jesus liebt oder Jesus kennt, sondern Gott wird automatisch, ich sage es mal ein bisschen und bitte verstehe sich, Segen ist wie ein Abfallprodukt. Ja, in der Nachfolge Jesu, es geht uns nicht um den Segen Gottes, es geht uns um Gott selbst, aber Segen ist wie ein Abfallprodukt. Ja, was Gott verspricht, warum? Weil er uns Menschen liebt und weil er sich jedem Menschen zeigen will, mit und durch seine Liebe und Gnade. So können wir hier lesen, ja, dass Potiphar gesegnet war, weil er sich bekehrt hat. Nein, steht da nicht. Aber weil er Josef zum Aufseher in seinem Haus hatte, ist Segen auf ihn und sein Haus abgefallen. Was für eine Ermutigung, oder? So, Josef hat diese Herausforderung angenommen und dient seinem Herr treu. Und was macht Gott? Er schenkt ihm Gunst bei seinem Herrn, aber auch bei den Menschen. Ne? Also er schenkt ihm Gunst bei Gott selbst, aber auch bei den Menschen, denen er dienen darf. Wer durfte das schon erleben? Ich glaube, einige von uns, oder? Gott belohnt unsere Treue. Bist du treu in deinem Job? Bist du treu hier in der Gemeinde? Bist du treu vielleicht in dem Sportverein, wo du dich engagierst? Bist du ehrlich, vorbildlich, nicht auf eigenen Gewinn aus? Gott will dir Gunst schenken bei deinem Chef und bei deinen Mitmenschen, an deiner Arbeit, in der Gemeinde hier, in deinem persönlichen Umfeld, weil er deine Treue belohnen möchte. Jetzt wird es bei Josef nur noch steil bergauf gehen, oder? Ich würde sagen, die Achterbahnfahrt geht weiter. Ich habe jetzt mal so 4 Punkte rausgearbeitet und immer unter dieser Überschrift Ägypten, ein Land voller Anfechtungen und Versuchungen. Dieser Potiphar, der Herr, der ihn über alles gesetzt hat, der hat eine Frau. Und die Frau Potiphars, der gefällt dieser israelitische junge Mann, dieser Josef. Und wir lesen, dass sie täglich ihn betört und begehrt, mit ihm eine sexuelle Affäre anzufangen. Sie will ihn verführen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du bist in einem fremden Land als Sklave da hineingekommen, bist gesetzt in das Haus eines hohen Ägypters und jetzt kommt diese Frau und macht dir eindeutige Angebote. Ist das nicht eine neue Chance, meinen Stand zu verfestigen? Die Bibel sagt jetzt auch nicht, dass die irgendwie besonders hässlich gewesen wäre oder ähnliches. Ja? So, also, dass die jetzt mal rein menschlich keine Verführung gewesen wäre. Ja? Also sagt meine Bibel nichts darüber. Ich denke, deine auch nicht. Sonst musst du es mir nachher mal zeigen, wenn das bei dir anders steht. So, das heißt, ist es nicht eine neue Chance für Josef, seinen Stand zu festigen? Ich finde Josefs Reaktion so genial. Wisst ihr, Josef lebt vollkommen im Geist. Was heißt das? Er lebt vollkommen in der lebendigen Beziehung zu seinem Gott. Er ist ganz alleine, er hat keine Geschwister. Er ist ganz fremd, aber sein Glaube ist on fire. Seine Beziehung zum Herrn ist total lebendig. Woher kann ich das wissen? Er antwortet der Frau Potiphas: Dein Mann hat mich über alles gesetzt. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir nicht gehört. Aber wie könnte ich so ein großes Unrecht ihm und auch vor meinem Gott antun, dass ich mich dir nehme, dass ich dich nehme? Ihr Lieben, eine kleine Lektion oder vielleicht auch ein Exkurs ein bisschen für uns. Ich nehme mal das Beispiel vom Radiosender. Da in Hessen in der Nähe von Fulda, da war 100,9 war Radio, Hitradio FFH. Ja? Und auf 100,9 können die senden, was sie wollen. Solange ich mein Empfangsgerät nicht auf die Frequenz 100,9 eingestellt habe, können die da verbreiten, was sie wollen, oder? Es wird nicht bei mir ankommen. Was will ich euch damit sagen, ihr Lieben? Wenn wir im Geist wandeln, kann jemand fleischlich senden, wie er möchte. Es wird bei uns nicht ankommen. Weil wir nicht auf der Frequenz leben, auf der gesendet wird. Und das war das, warum Josef dieser sexuellen Verführung widerstehen konnte. Das war gar kein Signal, was bei ihm ankam. Egal wie erotisch diese Frau sich ihm gegeben hat. Dieses Signal kam nicht an, weil Josefs Frequenz war im Geist verbunden mit seinem Gott. Und ich glaube an ein Prinzip von Saat und Ernte. Und ich glaube, dass wenn du in deinem Leben geistlich sendest, dann wirst du auch nur geistlich empfangen. Die Frage ist, welche Frequenz hast du eingestellt? Wie viele Männer und Frauen Gottes fallen, weil sie der sexuellen Versuchung nicht widerstehen können? Schlimme Geschichten, Jahr für Jahr, die mich traurig machen. Aber nutzen wir eine Anfechtung und Versuchung nicht lieber wie Josef als eine Gunst der Stunde, wo wir unseren Jesus bezeugen können und unseren ungeteilten Gehorsam ihm gegenüber. Hey, lasst uns nicht jammern über Anfechtung und Versuchung. Es ist die Chance, deinen, meinen, unseren Jesus groß zu machen und ihn zu bezeugen. Und so ist Josef dieser Anfechtung begegnet. Und die Folge dieses Lebens im Geist war als Belohnung Gefängnis. Das ist real life. Wie viele Menschen heute weltweit sitzen gerade jetzt, wo wir hier in aller Freiheit Gottesdienst feiern, im Gefängnis? Oder wissen nicht, ob in der nächsten Sekunde jemand diese Tür reinstürmt, mit Maschinengewehren im Anschlag und sie für ihren Glauben töten möchte? Haben wir einen Sinn dafür, wie wir es lieben dürfen, in Freiheit unseren Glauben zu leben? Das ist so ein Vorrecht, ihr Lieben. Ich unterschätze das so oft. So oft. So, aber eine Anfechtung, eine Versuchung ist die Chance, unseren Jesus zu bezeugen. Also Josef wieder sitzt im Gefängnis. Die Achterbahnfahrt geht weiter. Und jetzt hätte Josef doch allen Grund gehabt zu jammern, oder? Und Gott anzuklagen. Also Gott, da steht diese, entschuldigt diesen Ausdruck, diese heiße Braut vor mir, Tag für Tag, macht mir eindeutige Angebote. Ich gehe nicht drauf ein, weil ich weiß, dass dir gehorsam zu sein viel wichtiger ist. Und was ist der Lohn dafür? Gefängnis. Unschuldig im Knast. Aber wisst ihr was? Wir lesen im Wort Gottes nichts darüber, oder? Kein Wort des Jammerns lesen wir von Josef, gar nichts. Doch wisst ihr, was wir, glaube ich, zwischen den Zeilen lesen, was Josef gelernt hat? Dass Gott, unser Gehorsam, wichtiger ist als unsere Gefühle. Hey, ich will damit nicht sagen, Gott ist egal, was du fühlst. Das will ich damit nicht sagen. Gott ist dein Herz egal und wie es dir geht, ob es dir schwer ist oder leicht, das meine ich nicht. Aber was ich meine ist, dass ihm unser Gehorsam wichtiger ist als unsere Gefühle, weil er unseren Gehorsam nur segnen kann, weil wir mit dem Gehorsam auf seinem Weg bleiben. Hey, wenn ich meinen Gefühlen täglich folgen würde, ihr würdet mich ständig woanders wiederfinden. Und ich bin mir sicher, ich würde den Anfechtungen, die auch in meinem Leben da sind, nicht standhalten können. Und wahrscheinlich würde ich die Verheißung Gottes für mein Leben nicht ergreifen. So, deswegen diese Aussage, und das ist so mein Leitsatz für die Predigt, der wird jetzt noch oft kommen. Es geht weiter im Gefängnis und wir lesen wieder, Josef hat Gunst bei dem Kerkermeister. Kannst du in 1. Mose 39, Vers 21 lesen. Und zwei Verse später steht wieder da im Gefängnis, der Herr ließ ihm alles gelingen. Warum? Weil Josef diesen erneuten Rückschlag auf dem Weg zur Verheißung als Herausforderung nimmt, um wachsen zu können. Josef darf weiter reifen, um für die Aufgabe, die Gott schlussendlich für ihn vorgesehen hat, zugerüstet zu sein. Das ist, was in Jakobus 1, in diesen Versen 2 bis 4 steht. Und Gott schenkt ihm wieder eine neue Chance, mit einer Gabe ihn bezeugen zu können. Nämlich da träumen zwei Menschen in einem Gefängnis. Der ehemalige Mundschenk und der ehemalige Bäcker des Pharaos. Und er darf diese Träume deuten. Ich denke, ihr wisst, die gehen sehr unterschiedlich aus. Der eine wird wieder eingesetzt, dem anderen wird der Tod vorhergesagt. Und interessant ist, dass Josef sofort wieder darauf hinweist, dass die Deutungen nicht von ihm kommen, sondern von seinem Gott. Das heißt, auch da macht Josef sich nicht groß, sondern er bezeugt seinen Gott, der ihm selbst diese Fähigkeit gegeben hat. Wie gehen wir eigentlich mit Lob von Menschen um, wenn Gott uns gebraucht? Haben wir das Bewusstsein, dass alles, was wir geben können, ein erhaltenes Geschenk von ihm ist? Also ihr vier Lobpreiser, ich nehme euch mal als Beispiel. Ich fand das Hammer, wie ihr das gemacht habt. Und ich wollte euch wirklich auch Wertschätzung ausdrücken. Aber die Frage ist, mache ich mir jetzt einen auf diesen und sage, Chaka, dem Gastprediger hat es auch gefallen, ich kann das richtig gut. Oder dürft ihr euch freuen, dass die Gabe, die Gott euch gegeben hat, dass ihr die einsetzen dürft in seinem Reich, damit Menschen einen Zugang zu Gott haben. Gott hat zu mir mal gesprochen in einem Beispiel von der Bedienung und einem Koch, vielleicht kennen das auch manche. Du gehst ins Restaurant, du bestellst ein Hammeressen und dann kommt das Essen, die Bedienung präsentiert es dir mit einem freundlichen Lächeln und du bedankst dich. Du isst diesen Teller auf und danach kommt die Bedienung und sagt, hat es geschmeckt? Ja, vielen Dank, es war so lecker, das beste Essen seit Jahren, ja, also es war ein Traum. Doch eigentlich kann diese Bedienung nichts zu dieser Speise. Also diese Bedienung hat sie so schön, wie es der Koch gekocht und auch auf dem Teller präsentiert hat, am besten mit einem freundlichen Lächeln und netten Worten dir gegeben und überbracht. Aber dein Dank und dein Lob, der müsste eigentlich den Koch erreichen, oder? Hey, so wir Diener und Dienerinnen Gottes, wir sind diese Bedienung. Und allen Lob, den wir empfangen in unserem Dienst, da gibt es eine Stelle, an der wir den weiterzugeben haben, nämlich an den Koch Jesus. Ja, ich merke, das hilft mir, dieses Bild, um ein demütiges Herz zu behalten. Hey, es ist schön und lass uns nicht minderwertig sein. Wir sind begabte Kinder Gottes, weil Gott Gaben gerne schenkt. Aber den Lob lassen Sie uns den weitergeben, der uns beschenkt hat damit, dass er die Ehre bekommt dafür. So, Josef hat eine Bitte an den Mundschenk. Das kannst du in 1. Mose 40, Vers 14 lesen. Er sagt, hey, wenn du wieder eingesetzt bist und an mich denkst, dann leg doch beim Pharao, also ich übersetze es mal ein bisschen frei, ein gutes Wort bei mir ein, wenn du wieder eingesetzt bist. Und da kommt die zweite Versuchung und Anfechtung, die ich genannt habe, Undank bzw. in Vergessenheit geraten. Wir lesen, dass Josef zwei komplette Jahre unschuldig im Gefängnis bleibt. Wie verhalten wir uns eigentlich in Zeiten, in denen uns niemand sieht oder wahrnimmt? Wie verhalten wir uns, wenn uns keine Dankbarkeit entgegengebracht wird, obwohl wir uns in Menschen investieren oder uns hingegeben haben? Wir haben in Berlin einen Brunch für Obdachlose gemacht. Und ich würde sagen, der war jetzt nicht 5 Sterne, aber der war nicht so ganz so schlecht. Und die Obdachlosen kamen Woche für Woche. Wir haben ihnen natürlich auch das Wort Gottes weitergegeben. Und als wir anfingen, das Essen zu variieren und es mal Dinge fehlten, die es mal eine Woche vorher gab, auf einmal gingen die Beschwerden los. Wieso habt ihr das heute nicht? Wieso das nicht? Das letzte Mal war das viel besser. Das hört an Niveau immer mehr auf. Also ich spreche von Menschen, die auf der Straße gelebt haben, ja, hier in unserem Land. Wisst ihr, das sind Situationen, wo ich gemerkt habe, wo Gott mein Herz und meine Treue getestet hat. Und da ist ganz entscheidend, ob du aus der Liebe zu Jesus heraus dienst oder um Menschen zu gefallen. Es gibt dieses Sprichwort, Undank ist der Welt ein Lohn. Ne? Manche Sprichworte sind in manchen Situationen wirklich wahr. Ja, oder du machst wirklich treu etwas, und irgendwie scheint es keiner zu bemerken. Vielleicht bist du die treue Seele hier im Hintergrund und du denkst, so sieht es irgendjemand. Ich kenne euch nicht als Gemeinde, deswegen kann ich da frei sprechen. Ich kann dir zusprechen, einer sieht es, jede einzelne Minute. Und das ist ein Jesus. Und er unterscheidet nicht zwischen hier vorne oder da hinten oder sonst wo, sondern er sieht dein Herz und deine Treue. Und er stellt dir nur die Frage, bleibst du treu und hältst du an dem fest, was ich für dich habe? Machst du gehorsam diesen Dienst weiter? Und wieder ist für uns das wichtig. Gott, ist mein Gehorsam wichtiger als meine Gefühle? Später, der Mundschenk ist wieder eingesetzt, träumt der Pharao. Und er holt alle seine Traumdeuter zusammen, doch keiner hat die Lösung, was die Träume bedeuten. Und jetzt auf einmal, da macht's Klick beim Mundschenk. Oh Mann, damals, warum bin ich denn eigentlich wieder hier? Da war doch jemand im Gefängnis. Der hat doch meinen Traum zu deuten gewusst. Und er sagt, da gibt's diesen Hebräer. Der kann das. Jetzt musst du dir überlegen, 2 Jahre Gefängnis. Du wirst vor den König nicht irgendeines Landes geführt, sondern für den König von Ägypten. Wow, was für eine Chance zu glänzen, oder? Und der Pharao sagt, ich habe gehört, du bist jemand, der Träume deuten kann. Das Erste, was Josef macht, er widerspricht dem Pharao. Er sagt, nee, kann ich nicht. Aber mein Gott, hey, ihr Lieben, merkt ihr, wie das Herz Josef in aller Achterbahnfahrt unverändert bleibt? Es geht nie um ihn. Er weist sofort wieder auf Gott hin. Und wie mutig ist es eigentlich? So eine große Chance vor der Tür. Ich könnte mich profilieren und vielleicht mir bei dem Pharao Rang und Namen verschaffen. Spielt alles keine Rolle für Josef. Endlich sieht mal jemand, was ich drauf habe. Das wäre vielleicht, wie man die Versuchung nennen könnte, oder? Hochmut und Stolz. Endlich, irgendjemand hat es noch gecheckt, was ich kann. Jetzt zeige ich es mal jemandem, der hier wirklich was zu sagen hat. Wie reagieren wir, wenn uns jemand die Bühne oder das Mikro gibt? Ergreife ich die Möglichkeit und fange an, mich zu profilieren, mich selbst darzustellen? Oder weisen wir in allem, was wir tun, mit einem demütigen Herzen auf Christus hin? Warum stehe ich heute hier vor euch? Ich muss mir die Frage stellen, bevor ich zu so einem Dienst Ja sage. Geht es darum, dass ihr endlich mal merkt, was für tolle Mitarbeiter noch im GZ verborgen sind, die ihr noch nicht kennt? Oder geht es mir wirklich darum, euch das Wesen Gottes, Christus, des Gekreuzigten nahezubringen, euch einen Teil davon aufzuzeigen? Nutzen wir die Gunst der Stunde, da wo wir gerufen werden, wirklich um Jesus zu bezeugen und sein Wesen unter den Menschen bekannt zu machen? Paulus gibt uns einen Hinweis in 2. Korinther 10, 2. Korinther 10, Vers 17, wessen wir uns rühmen sollen, des Herrn allein. Wenn Gott dich ruft, dann geh und lass dich nicht von deinen Gefühlen abhalten, sondern dein Gehorsam ist ihm wichtiger als deine Gefühle. Gehen wir kurz zurück noch zu Josef. Also nach der Traumdeutung des Pharaos erkennt der Pharao was? Der Pharao erkennt, dass der Geist Gottes in Josef ist. Das kannst du in 1. Mose 41 ab Vers 38 nachlesen. Der, der eigentlich selbst als ein Gott verehrt wird, ich will euch das kurz sagen, das Selbstverständnis der Pharaonen damals war folgendes: Sie sind ein Sohn der Himmelsgottheiten. Sie sind ihr Bevollmächtigter, ihr Abgesandter, ihr Partner und ihr Nachfolger. Und die Namensbedeutung war der vollkommene Gott. Krass, ne? Das war das Selbstverständnis der Pharaonen. Und so jemand sagt, in dir ist der Geist Gottes. Wie klar war Jesus, war Gott am Wirken in Josef. Und was macht der Pharao nach der Deutung? Er setzt Josef über ganz Ägypten. Und in 1. Mose 41, Vers 46 können wir lesen, Josef ist 30 Jahre alt. 13 Jahre nach seinen Träumen nimmt die Erfüllung der Verheißung langsam Konturen an. Haben wir einen langen Atem? Können wir laufen, ohne müde zu werden, damit Gott mit uns ans Ziel kommt? Ja, wir können. Lies dazu Jesaja 40, 29 bis 31. Wir können, weil er uns neue Kraft geben will. Er hat uns alles gegeben, damit wir den guten Lauf vollenden können. Aber unsere Beziehung zu ihm ist der Schlüssel. Das ist die Befähigung. Wir lesen dann ab 1. Mose 42, der erste Reise der Brüder nach Ägypten. Und jetzt mal folgende Situation für dich. Stell dir mal vor, da kommen diese Brüder, die dich vor 13 Jahren verkauft haben. Hättest du eigentlich da so eine riesige Wiedersehensfreude in dir, wenn jetzt auf einmal die Menschen auftauchen, die dich damals verraten, verkauft, bei ihrem Vater für tot erklärt haben? Die letzte Versuchung, die ich heute nennen will, menschliche Vergeltung, Rache, Machtmissbrauch. Jetzt war sie da, die Chance für Josef, oder? Endlich Vergeltung ausüben, endlich das heimzahlen, was ihr mir angetan habt. Sind uns solche Gedanken wirklich so ferne? Oder ist das manchmal Gedankengut, was mir viel zu nah ist? Vor vielen Jahren war er vollkommen ausgeliefert in ihren Händen und jetzt die komplett umgekehrte Situation. Er wusste, sie sind am Verhungern. Er wusste, ihr Leben hängt an dem seidenen Faden, an seinem Faden, in seiner Hand, an dem, wie er entscheidet. Und dann lesen wir in 1. Mose 42, Vers 9, dass Josef sich an die Träume erinnert, die er als 17-jähriger Jugendlicher hatte. Und sie werden in sein Haus eingeladen. Und sie sitzen da und bibbern. Warum? Weil sie Schlimmes erwarten. Sie haben Angst. Sie wissen, wenn wir jetzt nicht Gunst bekommen, ist das Ende für uns als Familie. Doch dann, ich denke, ihr kennt das, Josef kommt und in 1. Mose 43, 26, wir lesen, er betritt den Raum des Hauses und sie beugen sich vor ihm nieder. Da ist die Situation, die Josef so klar geträumt hat, 13 Jahre zuvor. Josef weint vor Freude, als er von Benjamin hört. Und als er sich ihnen zu erkennen gibt, da ist keine Anklage. Da ist nicht, warum habt ihr mir das nur angetan? Ich bin doch euer Bruder gewesen. Warum? Sondern wir lesen in 1. Mose 45, Vers 7, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Welch göttliche Sicht auf sein Leben. Josef rettet nicht nur seine Familie, sondern eigentlich das ganze Volk, weil er Gott gehorsam und treu war. Josef hat diese Lektion gelernt und er hat gesehen an seinem Leben, wie Gehorsam und Treue Gott gebraucht, um ihm Gunst bei ihm und bei den Menschen zu verschaffen. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, ihr könnt noch ganz kurz. Die Erfüllung seiner Träume, sie ist wirklich real. Die Familie kommt zusammen. Sein Vater Jakob, es gibt ein Wiedersehen. Sein Vater findet Frieden und kann im Kreis seiner Familie sterben, weil er einen Frieden gefunden hat vor Gott. Ja. Ich möchte noch einmal mit euch zu The German Wunderkind zurückkommen. Als Dirk Nowitzki seine ersten Schritte in der NBA machte, da gab es folgenden Ausspruch. White man can't jump. Also ein weißer Mann kann nicht springen. Das ist ziemlich fatal für einen Basketballspieler. Aber er hat sie eines Besseren belehrt. 21 Jahre später, vor circa einem Monat, wird in den ganzen Vereinigten Staaten einem deutschen weißen Mann ein Karriereabschied bereitet, wie es seinesgleichen sucht. 2007 wird er als erster Europäer überhaupt als wertvollster Spieler der Saison gewählt. 2011 holt er mit den Dallas Mavericks den ersten und die einzige Meisterschaft, die dieser Verein jemals geholt hat. Und in der ewigen Punktbestenliste der NBA ist er auf Platz 6. Jetzt denkst du vielleicht, na gut, ich sag dir, unter den ersten 36 sind nur Leute mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft und unser German Wunderkind. Als er jetzt aufhört, schicken ihm drei US-Präsidenten Abschiedsgrüße. George Bush, Barack Obama und Bill Clinton. Und in diesen Grußworten beglückwünschen sie ihn einerseits zu seiner großartigen Karriere, aber andererseits und viel mehr für seine Persönlichkeit, für einen Mensch, der zum Vorbild für Millionen von Menschen geworden ist. Bei den Auswärtsspielen in fremden Hallen feiern ihn gegnerische Fans frenetisch. Ein gegnerischer Trainer nimmt ein Timeout, lässt sich das Mikro von dem Hallensprecher geben und eine Laudatio über Dirk Nowitzki zu halten. Ein anderer Verein zeigt über den Hallen-Videowürfel ein Best-of-Video der besten Würfe seiner Karriere. Ein Gästetrainer, ein anderer, weist seine Spieler an, ihn nicht mehr anzugreifen, damit er freie Würfe hat und Punkte erzielen kann. Wie bekommt dieser unbekannte 20-jährige Deutsche 21 Jahre später solch eine große Ehre? Wie kann das sein? Ich will euch noch ein paar wenige Hinweise geben und damit schließen. Er spielt 21 Jahre treu für ein und denselben Verein. Er lehnt lukrative Angebote viel besserer Mannschaften ab, um in Dallas seinen Auftrag zu erfüllen und sein Erbe zu hinterlassen. Er verzichtet viele Jahre seiner Karriere auf Millionen von Dollar an Gehalt, damit sein Verein bessere Spieler kaufen kann. Er stellt immer wieder das Team in den Vordergrund und gibt für seine Mitspieler alles. Dirk Nowitzki hat als Sportler ein Erbe hinterlassen, in dem er biblische Prinzipien gelebt hat. Ob er das weiß oder auch nicht. Er hat treu zu seinem Verein gestanden, in guten wie in schlechten Zeiten. Er hat seine Mitmenschen höher geachtet als sich selbst, indem er nicht das eingefordert hat, was ihm zugestanden hätte. Und er ist den Weg bis zum Ende gegangen. Wo stehen wir in unserem Lauf mit Gott? Haben wir seine Verheißungen noch im Blick? Und gehen gehorsam voran. Meine Bestimmung ist es, Menschen biblische Wahrheiten zu lehren und sie in die Jüngerschaft zu führen und zu begleiten. Und ich muss sehen, dass ich dranbleibe. Für uns stand jetzt die Entscheidung an, im Glaubenszentrum, geht's weiter, verlängern wir, wie geht's weiter? Und wisst ihr, die Gefühle haben bei meiner Frau und mir mal das gesagt und mal das. Aber uns war bewusst, es ist der Ort, wo Gott uns gesetzt hat und wo er uns gebrauchen will. Und im Endeffekt haben wir aus Gehorsam, nicht aus dem Halleluja-Hochgefühl, eine Entscheidung getroffen zu sagen, ja, wir bleiben hier. Weil das der Ort ist, wo Gott uns haben möchte. Der hat ganz viel Schönes, aber der hat auch ganz viel Herausforderndes. Aber da möchte Gott uns gebrauchen. Wie sieht's bei dir aus? Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen. Und in dieser Stille komm du doch ganz persönlich vor Gott und ich möchte dich einladen, dich an die Bestimmung zu erinnern, den Traum, den Gott dich hat träumen lassen. Bitte ihn doch jetzt in dieser Zeit, dass er die Kraft gibt, gehorsam und treu bleiben zu können, um die Verheißung, die am Ende steht, für dich auch zu erlangen. Und jetzt für die, deren die Bestimmung vielleicht noch nicht ganz klar ist, dann bitte ihn doch jetzt in dem Moment, dass er dich die Träume träumen lässt, die er für dich hat. Und er wird sein Herz über dich und dein Leben dir offenbaren. sag ihm, wo du die Gunst der Stunde nutzen willst, jetzt in deinem Leben, da wo du stehst, damit er groß gemacht wird. Lasst uns in Beziehung treten mit ihm, denn genau das ist Gebet, oder? Ich lebe meine Beziehung mit meinem lebendigen Gott. Ich werde kurz mit dem Gebet starten und dann werden wir 3 bis 5 Minuten haben. Wir werden ein bisschen begleitet im Hintergrund, aber komm du vor deinen Gott. Und ich glaube, er will zu diesen Fragen jetzt zu dir sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir nicht irgendwie ziellos und ohne Bestimmung durch diese Erde gehen, dass wir nicht irgendwie heute mal hier sind und morgen da und gar nicht wissen, was das alles soll, sondern ich danke dir, dass du für jeden von uns einen göttlichen Plan hast, eine Bestimmung, die nur jeder Einzelne leben kann. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, dass jeder Einzelne jetzt ermutigt wird, dass er dich hört und dass er erkennt, wie du das mit ihm meinst und dass du ihm Kraft gibst, gehorsam und treu das zu ergreifen, was du für jeden Einzelnen von uns hast. Amen.